Adlerblick, Impulsgeber, der Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler. Ich bin der Geschäftsführer von CEC und freue mich heute auf eine ganz, ganz besondere Ausgabe unserer Sendung. Und zwar, ich begrüße heute einen sehr renommierten Unternehmer aus der Baubranche, Jörg Knauert. Er kommt heute zu uns. Und wenn Sie schon einmal in Deutschland unterwegs waren, und das waren sicherlich die meisten unserer Hörenden, dann haben Sie indirekt schon mal mit ihm zu tun gehabt. Denn er macht etwas ganz Besonderes, wo man sich vielleicht vorher noch gar keine wirklichen Gedanken darüber gemacht hat, aber mit ganz, ganz großen Auswirkungen. Freuen Sie sich auf unsere heutige Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Herzlich willkommen, Jörg Knauert, zu unserer heutigen Ausgabe von Adlerblick, der Podcast. Und bevor ich natürlich Ihnen die Gelegenheit gebe, sich erstmal überhaupt vorzustellen, wer Sie sind und was Sie machen. Ich habe Sie ja angekündigt als einer der Unternehmer, mit denen man es schon höchstwahrscheinlich einmal indirekt zu tun hatte und man es aber gar nicht weiß. Und davon haben wir ja einige Klienten bei uns im CEC-Kreis. Und als wir uns seinerzeit kennengelernt haben und Sie mir erzählt haben, was Sie machen, hat mich das natürlich sehr, sehr fasziniert. Und daraus ist ja auch unsere Zusammenarbeit entstanden. Und zwar, Sie sind einer der Spezialisten in Deutschland für den Bau und für die Sanierung von Brücken. Und da geht es um Autobahnbrücken, Brücken insgesamt im Straßenverkehr und aber auch um Eisenbahnbrücken. Und dass das ein Riesenthema ist, mit dem wir uns hier gerade zu beschäftigen haben, das werden Sie uns gleich berichten. Ich freue mich unwahrscheinlich auf unser heutiges Gespräch und gebe Ihnen erstmal das Wort. Herzlich willkommen, Herr Knauert.
Ja, hallo Herr Schmaler, hallo liebe Hörer von diesem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, wie Sie mich hier vorgestellt haben, aber ein paar Worte zu mir. Ich bin also Bauingenieur. Ich habe in Braunschweig und in Frankreich Bauingenieurwesen studiert. Bin danach in ein Ingenieurbüro, in das elterliche Ingenieurbüro, habe das Ingenieurbüro 4 Jahre geleitet und dann seit 26 Jahren bei Himmel und Papisch, seit 25 Jahren Geschäftsführer bei der Firma Himmel und Papisch und seit 24 Jahren alleiniger Gesellschafter. Ja, was machen wir für Brücken in unserer Unternehmensgruppe Himmel und Papisch, Gerdum und Breuer? Es können auch noch, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, ein paar andere Firmen dazu. Wir bauen Brücken für die Deutsche Bahn unter Eisenbahnbetrieb. Eine sehr spezielle Herausforderung, weil die Bahn sich ja im Regelfall nicht verlegen lässt, wie eine Straße. Eine Straße kann ich mal schnell eine Umleitung fahren. Das geht dann bei der Bahn nicht. Und wir bauen insbesondere mit unserer Tochtergesellschaft, der Gerdum und Breuer, große Talbrücken jeglicher Art für Autobahnen, für ICE-Strecken, also bis sehr große Projekte. Und insofern ist das richtig. Man fährt, wenn man in Deutschland unterwegs ist, sicherlich auf den Autobahnen oder auf den Bahnstrecken über die eine oder andere Brücke, die wir mit errichten durften.
Ja, vielen Dank erstmal für Ihre ersten Worte, Herr Knauert. Und wir haben ja natürlich im Laufe der letzten Jahre schon einige Dinge zusammen erlebt auch und haben uns auch schon viel unterhalten. Und ich kann nur an der Stelle immer wieder auch bestätigen nochmal, dass es sehr, sehr spannend ist, mit Ihnen auch zu reden. Wir haben ja auch viele Themen, die uns gemeinsam interessieren. Die Leidenschaft zum Fußball verbindet uns auch sehr. Wir haben schon beide spannende Stadionbesuche zusammen erlebt. Leider bin ich letztes Jahr öfters als Verlierer aus dem Stadion rausgegangen, aber dazu
müssen wir auch. Ja, das liegt halt einfach daran, dass sie für den falschen Verein sind.
Ja, genau. Ja, allerdings haben wir unsere Sorgerwartungen, die sind ja beide nicht so richtig erfüllt. Also,
das ist wohl wahr,
ja. Viele kennen ja meinen Fußballglauben und ihr Lieblingsverein ist ja die andere Borussia. Und von daher, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr ohne Haaland wird. Also von daher, die Karten werden neu gemischt. Ja,
ja, wohl wahr.
Ja. Ja, aber dann natürlich erstmal zum ersten Thema, Herr Knauert. Und ich habe heute ein paar Sachen, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Ja, das heißt, ich möchte gerne mal mit Ihnen starten über die eigentliche Thematik, die Sie gerade schon angekündigt haben, aufgrund Ihrer beruflichen Konstellation. Also weil ich finde das natürlich extrem spannend, was uns da gerade insgesamt von unserer Infrastruktur in Deutschland passiert. Dann würde ich natürlich gerne mit Ihnen sprechen mal so über die Herausforderungen natürlich der Baubranche, in der Sie sich ja gerade sehr, sehr massiv ja auch befinden mit allen Rahmenbedingungen, was Sie ja auch dazu veranlasst hat, mit uns in den Prozess ja einzusteigen. Das wäre der zweite Aspekt. Und dann natürlich ganz wichtig, was ist die Besonderheit in dem, was der Prozess bis jetzt bei Ihnen auch bewirkt hat? Und da sind wir zuletzt auf ein Thema gestoßen, das hätte ich gar nicht so weit vorne gesehen, aber Sie haben das für sich als sehr exponiert ja auch dargestellt und betrachtet, was sie sogar dazu geführt hat, in einem ERFA-Kreis der führenden Bauunternehmen in Deutschland genau über dieses Thema zu berichten. Da war ich, wie gesagt, sehr überrascht, hätte ich nicht erwartet. Ja, deswegen da auch gleich Ihre Worte nachher dazu. Und ich will es schon mal für alle Hörenden auch von meiner Seite aus sagen, wir reden hier nicht über irgendein Bauunternehmen, sondern es werden in jedem Jahr 5 Bauunternehmen für den Deutschen Baupreis nominiert. Und Sie sind dieses Jahr auch dabei und das heißt also, Sie spielen schon auf einem sehr hohen Niveau, das muss ich mit aller Deutlichkeit auch so bestätigen und sind auch im regelmäßigen Austausch auch mit einem anderen Bauunternehmen, mit dem wir ja sehr intensiv auch zusammenarbeiten und beide sind dieses Jahr zum Deutschen Baupreis nominiert, was mich natürlich riesig freut. Ja. Und deswegen würde ich Sie erstmal bitten, was Sie uns auch neulich schon erzählt haben, wie ist denn die Situation mit diesen Brücken? Ich bin jetzt vor wenigen Wochen auf dem Weg nach Dortmund gewesen und dann habe ich ja diese völlige Chaos-Situation in Lüdenscheid ja erlebt. Und das scheint uns ja irgendwo jetzt noch öfters zu blühen, oder?
Ja, das steht zu befürchten. Ich meine, da haben Sie jetzt eben gerade mal die Autobahn angesprochen. Die Autobahn hat etwa 21.000 wir nennen das A-Teilbauwerke, also 21.000 Brückenbauwerke, wo die Autobahn drüber fährt und runde 7.000 Brücken, die über die Autobahn gehen, also etwa 28.000 Brücken. Davon sind eine ganze Menge Brücken einfach nicht in einem besonders guten Zustand. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, muss man wirklich sagen. Das wissen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten, aber wir haben es nicht geschafft, konsequent den Planungsvorlauf zu schaffen, die Projekte wirklich dann anzugehen, sodass also die Brücken mit schlechter Qualität frühzeitig ersetzt werden. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile ja mehrere große Bauwerke, die gehen ja dann auch immer durch die Presse, ob das in der A66 die Salzbachtalbrücke ist, ob das die A1 Leverkusen-Köln ist, ob das jetzt auf der A45 ist und da gibt es dann noch ein paar andere. Und es steht da wirklich zu befürchten, dass immer mehr Bauwerke dazukommen, die auf einen Schlag einfach gesperrt werden müssen für Schwerverkehr, aber auch für relativ leichte PKWs, so wie jetzt in der A45 geschehen oder der Kapitalschaden dann auch an der Salzbachtalbrücke A66. Wenn Sie da mal unterwegs sind, dann müssen Sie sich durch die Stadt Wiesbaden quälen. Das ist natürlich für die Anwohner unheimlich belastend, aber auch für die ganze Volkswirtschaft wenig sinnvoll. Wir haben jetzt die Situation und da muss die Autobahn GmbH, die ja gerade im letzten Jahr erst gegründet wurde, zusehen, dass er die Kapazitäten für die Planung erhöht. Denn es ist nicht das Problem, dass wir nicht bauen könnten, die Bauwirtschaft, Bauindustrie nicht genug bauen könnten. Es fehlen schlicht die Ausschreibungen. Und insofern sind die letzten Jahre die Zahlen da eher runtergegangen. Ich hatte eben gerade gesagt, also rund 28.000 Brücken bei der Autobahn. Auch die Deutsche Bahn AG besitzt etwa 25.000 Brücken. Die Deutsche Bahn AG hat sich mit der letzten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2 hatte sie sich verpflichtet, in 5 Jahren 875 Brücken zu bauen. Das hat sie geschafft mit einem doch Anstrengung. Und jetzt in der nächsten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die auf 10 Jahre geschlossen wurde, das heißt, die Bahn kriegt für die Infrastrukturgeld vom Staat und das ist die nächsten 10 Jahre für sie planbar, so dass er also Brücken planen kann, anplanen kann und auch sicher ist, dass sie die Finanzmittel hat und da wird es sicherlich besser kontinuierlicher ausgeschrieben. Da muss die Autobahngesellschaft noch eine ganze Menge Arbeit leisten, bis die Kontinuität reinkommt. Und eins muss man sagen, im Moment holen wir nicht in dem Sanierungsstau auf, sondern der wird größer, weil wir einfach zu wenig Brücken erneuern. Zu wenig Brücken, die kaputt sind, erneuern.
Sie haben das letzte Mal ja da eine ganz für mich dramatische Zahl genannt. Ja, wie viele Brücken sind im letzten Jahr erneuert worden oder wie viele Brücken wurde gebaut?
Ja, bei der Autobahn ist es so, dass da über Jahre über 200 Brücken im Jahr, man muss ja sagen, nur erneuert wurden. Und die Zahl ist nochmal dramatisch geringer geworden. Das hat natürlich auch Gründe in der neuen Verantwortlichkeit, die grundsätzlich mal richtig ist. Bisher war die Planungsverantwortung bei den Bundesländern, die liegt jetzt bei der Autobahn GmbH. Aber das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, dort dieser Verantwortung komplett gerecht zu werden, die Strukturen aufzubauen, die Mitarbeiter zu kriegen. Und da muss man ja mal sagen, im ganzen Mitarbeiterpool tun wir uns schwer als Baufirmen. Da kommen wir ja im Nachgang sicherlich nochmal dazu, aber genauso unsere Auftraggeber. Und es ist einfach die gut ausgebildeten, erfahrenen Ingenieure, die man braucht, um komplexe Bauvorhaben letztendlich zu planen, aber dann auch zu bauen. Die gibt es nicht in der notwendigen Menge und Erfahrung. Und das Problem haben natürlich auch unsere Auftraggeber.
Ja, damit sind wir ja schon bei einer der ersten Ansätze auch natürlich für das, was wir hier zusammen ja auch machen. Und ich will nochmal so ein bisschen den Ball da auch spielen. Unsere CEC-Klienten, man kennt sich ja untereinander und viele hatten ja in den letzten Jahren jetzt auch durch den Lockdown und durch alle Rahmenbedingungen natürlich ja erhebliche Herausforderungen. Und die sagen immer einen schönen Gruß zu Herrn Knauert, ja, der kommt ja vor Lachen nicht in Schlaf, ja, der hat ja so viele Aufträge, also wenn ich so höre, 53.000 Brücken wollen gebaut werden in den nächsten Jahren, also da müssen Sie ja, was Auftragssituation angeht, erstmal ganz entspannt sein, oder?
Tja, das ist so viel zur Theorie, aber die Gründe, die dagegen sprechen, habe ich eben gerade mal erwähnt. Also insofern die mittelfristige Perspektive ist da sicherlich gut. Wir haben den Vorteil bei uns in der Gruppe, dass wir nur zu etwa 50% Ingenieurbau betreiben. Die anderen 50% bringen wir Leistungen im Spezialtiefbau. Ich sage mal, einfach für Nicht-Fachleute, das ist Spezialtiefbau, ist das, was unter in der Erde ist. Das geht manchmal sehr tief in die Erde für irgendwelche Gründungen von Bauwerken, für Baugruben und so weiter. Und die letzten Jahrzehnte war das Geschäft im Brückenbau immer sehr, sehr volatil. Mal wurde ganz ordentlich gebaut, aber im Regelfall nach den großen Infrastrukturprojekten, an denen wir auch maßgeblich beteiligt waren, die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit in den neuen Bundesländern, kam die große Flaute im Ingenieurbau und die ist im Grunde genommen noch nicht zu Ende. Und da spiegeln mir auch Kollegen auch aus dem Brückenbau, Ingenieurbau, die sagen, wir haben eigentlich genug. Noch haben wir die Mitarbeiter, die Fachkräfte für den Brückenbau. Aber wir setzen sie in anderen Bereichen des Bauens ein, weil es nicht genug Projekte gibt. Und das wäre natürlich fatal, wenn wir dann irgendwann mal es als Staat in den Verwaltungen hinbekommen, genug auszuschreiben, dass dann letztendlich immer mehr die Fachleute ausgehen. Fachleute in allen Bereichen, von den Ingenieuren bis halt zum Stahlbetonbauer, weil ich sag mal, das muss nicht nur geplant werden, es muss auch vor Ort umgesetzt werden und dafür braucht man hochqualifizierte Mitarbeiter und die müssen wir natürlich sehen, dass wir sie halten und in Arbeit halten, weil sonst geht's uns wie anderen Branchen, dann gehen die in andere Bereiche und dann sind sie für den Bau auch verloren, weil der Bau hat natürlich viele Randbedingungen, die gerade für den Brückenbau nicht ganz einfach sind. Wir müssen dahin gehen, wo die Brücken gebaut werden. Jetzt kommen wir aus der Mitte von Deutschland, im schönen Nordhessen. Da gibt es zwar auch einige Brücken, Aber das würde für uns letztendlich ja nicht reichen. Also wir, die Brücken, die hier im Umkreis, sag ich mal, von 100 Kilometer gebaut werden, da ist, gibt es ganz selten mal eine Taktschiebebrücke oder eine Freivorbaubrücke. Also wir müssen weite Wege gehen und damit auch unsere Mitarbeiter.
Ja, das ist sicherlich, und da sind wir ja auch nahtlos dann bei den Herausforderungen, logischerweise. Und dass Sie haben ja mittlerweile, muss man ja sagen, eine sehr komplexe Firmenstruktur mit mehreren Bauunternehmen, die da in der HG-Gruppe ja insgesamt da zusammengeführt sind und die sich ja da auch ergänzen. Und derjenige, der ja auch meine Sachen so verfolgt, der hat ja auch vor Jahren gesehen, dass wir in der Zusammenarbeit begonnen haben. Das hat mich total beeindruckt. Ja, wir haben ja eine Deutschlandtour seinerzeit mal gemacht und sind auf vielen Baustellen gewesen und man hat mich dann auch mit Bauhelm und Weste da laufen sehen, weil es wirklich, ich fand es super, super spannend, was da alles gemacht wird und das ist wirklich beeindruckend auch, muss ich sagen, mit welchen Maschinen da agiert wird und wie da das Tätigkeitsumfeld auch ist und sowas. Also schon wirklich beeindruckend. Ja, aber jetzt kommt ja das Aber. Die Herausforderung natürlich, Sie haben es gerade eben schon gesagt, auf der einen Seite Mitarbeiter zu gewinnen, ja, und auf der anderen Seite ja auch ein Thema, was für Sie ja gar nicht so unerheblich sich auswirkt, dass ja ein Großteil Ihrer Facharbeiter, die seit Jahren ja einen Top-Job machen, dass die auch in den nächsten Jahren auch in den Ruhestand gehen. Und ich glaube, wir reden ja hier über einen 5-Jahres-Korridor von fast 20%, ja, von hochqualifizierten Leuten, die man hier ersetzen muss. Und das ist ja für Sie sicherlich auch eine ganz schöne, ja, eine Bürde, die Sie ja jetzt auch stemmen müssen, mit den ganzen, ja, mit der ganzen, mit den ganzen Rahmenbedingungen da ein Team zusammenzukriegen, um diese Herausforderung auch zu bewältigen.
Gut, wir haben das, ich sag mal, strategisch analysiert, wie unsere Altersstruktur, aber nicht nur im Generellen über alle Bereiche ist, sondern im Speziellen von den Polieren, von den Vorarbeitern, von den Maschinisten, von allen wirklich Know-how-Trägern. Und dazu muss man schon sagen, wir haben ein anspruchsvolles Gewerk, egal ob wir für die Deutsche Bahn unter Betrieb bauen, wenn da auf Nachbargleis die Züge vorbeifahren und wir mit schwerster Technik dort Arbeiten verrichten, genauso wie bei der Autobahn. So und das haben wir aufgearbeitet. Wir liegen im Schnitt zu den meisten Baufirmen noch gar nicht so schlecht, was den Altersdurchschnitt anbetrifft. Gleichwohl wird es halt der immer weniger an Mitarbeitern, potenziellen Mitarbeitern, die bereit sind, den anspruchsvollen Job, aber auch abwechslungsreichen Job auszuführen, auf Montage zu gehen. Und insofern sind wir ganz konsequent dabei, dann frühzeitig für alle Bereiche in uns, bei unserem Unternehmen, die Nachwuchskräfte zu gewinnen, sie aber auch selber auszubilden, vom Facharbeiter, vom Auszubildenden bis zum Polier, vom Hilfsarbeiter, der bei uns mal anfängt, um sich dann zusätzlich qualifiziert. Wir haben also schon Werdegänge gehabt, dass wirklich ein Quereinsteiger erstmal als Hilfsarbeiter angefangen hat und der hat es bis zum Polier geschafft. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Also wir müssen da viele Wege gehen und das Ganze aber auch strategisch ausrichten, damit eins nicht passiert, dass wenn ich irgendwann, weiß nicht, in 10 Jahren, wie viel auch immer, dann in Ruhestand gehe oder kürzer trete, dass ich dann meinen Nachfolgern sage, ihr habt ein Unternehmen. Bisher haben wir also hochwertige, komplexe Bauvorhaben bewerkstelligen können, aber mit mir gehen jetzt 20% der Belegschaft. Dann sieh mal zu, wie du das Know-how wieder aufbaust. Und deswegen frühzeitig anfangen, ganz konsequent dranbleiben. Und das ist die, da sehen wir als wesentliche Voraussetzung, dass wir den Fachkräftemangel, der überall existiert, in sehr, sehr vielen Branchen, aber natürlich insbesondere auch in der Baubranche mit den Randbedingungen. Ich bin draußen, ich bin auf Montage. Und das sind die Themen, die wir in den nächsten 10 Jahren zu wuppen haben. Und darauf müssen wir Antworten finden als Firma letztendlich und müssen als Firma attraktiv sein für die Mitarbeiter. Die müssen, und die da sind, müssen sich wohlfühlen. Und das ist sind die Punkte, an denen wir konsequent arbeiten. Seit schon lange, aber ich sag mal mit Ihnen zusammen, seit 2018 haben wir angefangen. Wir haben jetzt das vierte Jahr, volle Jahr Strategieprozess und da sind wir letztendlich konsequent dran.
Ja, kann ich bestätigen und da würde ich jetzt auch gerne natürlich nochmal tiefer einsteigen und würde auch noch ein paar Fragen auch gerne stellen wollen.
Das habe ich befürchtet.
Ja, dafür sind wir da. Und Herr Knauert, das sind so zwei Dinge, die muss ich da mal gleich loswerden an der Stelle. Und zwar das Erste natürlich, und Sie haben es ja auch gerade schon so ein bisschen erzählt von den Rahmenbedingungen. Und ich meine, wir sind ja nun diejenigen, die ja über viele Branchen ja unterwegs sind, auch im Einsatz sind. Und als Sie mir am Anfang natürlich auch so die Herausforderungen erzählt haben, die wir da so vorfinden werden, war ich natürlich relativ tiefenentspannt, habe gesagt, kein Problem, das kriegen wir schon hin und da gehen wir auch ran. Und werden wir auch Lösungen finden, hatten schon andere Herausforderungen. Ja, aber mittlerweile muss ich natürlich schon auch sagen, dass wenn mich andere Leute fragen, die in einem Standort mit ihren 150 oder 200 Mitarbeitern sitzen, IT-Unternehmen oder andere Branchen und mich aufgrund ihrer Schwierigkeiten in Frage stellen, ob wir den Prozess da umgesetzt kriegen, sage ich immer, rufen Sie mal den Herrn Knauert an. Ja, weil wenn wir schwierige Rahmenbedingungen haben, dann ist das sicherlich eine ganz andere, ja, Konstellation. Und wir sind mittlerweile in vielen Workshops, saßen wir auf den Baustellen schon mit den Mitarbeitern. Wir haben schon die verrücktesten Dinge da sozusagen erlebt. Und ich fand es ganz, ganz großartig, und das möchte ich an der Stelle mal sagen. Das finde ich, das ist auch immer ein Punkt, den ich mit anderen Unternehmern gerne da auch bespreche. Als wir seinerzeit unsere erste Veranstaltung hatten, das war eine Polier- und Bauleitertagung, da saßen 80 Leute im Raum. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war unser erster gemeinsamer Auftritt, ja, mit Ihnen. Und da haben Sie sich hingestellt und haben gesagt, eins muss klar sein, ohne Wenn und Aber, dieser Prozess geht 10 Jahre. Ja, und das war eine ganz klare Ansage für alle Beteiligten. Es geht hier nicht darum, wir probieren mal was aus oder wir machen da irgendein Motivationsseminar oder sonst irgendetwas, was ich ja auch nicht bin. Ja, sondern Sie haben ganz klar gesagt und Sie haben allen Beteiligten eine ganz klare Message gesendet. Was hat Sie so sicher gemacht, dass Sie sagen, das ist der Weg, den wir da gehen müssen für die nächsten Jahre?
Ein Unternehmen strategisch mit dem Prozess, mit den Vision, Mission, mit allen Instrumentarien umzubauen, das ist kein Sprint, das ist nicht irgendetwas, wo man nach einem Jahr alles letztendlich erreicht hat und dann nur sehen muss, dass es weiterläuft. Das war uns im Führungskreis, war mir natürlich schon äußerst bewusst und hier und da hat es auch lange gedauert, bis wir viele Dinge dann auch verstanden und umgesetzt haben. Und die Hürde, und das habe ich immer gesagt, auch bei den Auftaktveranstaltungen, und werde ich auch nicht müde zu sagen, die Hürde ist ja, wir müssen auf der Baustelle ankommen. Wir müssen die Verbesserungen müssen bei unseren Mitarbeitern dort ankommen, wo wir unsere Wertschöpfung erbringen. Und das ist die Baustelle. Das sind im Jahr machen wir etwa 150 Projekte, realisieren wir. Und da muss das ankommen bei den Mitarbeitern. Das ist natürlich nochmal nicht nur logistische Aufgabe, sondern auch eine inhaltliche. Wir haben da deswegen ganz klar gesagt, Baustelle muss in einem Strategieteam ein Bereich sein. Und leider muss man wirklich sagen, hat uns Corona da zurückgeschmissen. Wir haben viele Dinge nicht machen können in den 2 Jahren. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr mal etwas mehr hinbekommen. Wir haben also zum Beispiel jetzt am Donnerstag, Freitag, wir nennen das Campus Opening, wo alle unsere gewerblichen Poliere und auch ein Großteil der Bauleiter zusammenkommen, 2 Tage lang geschult werden. Und das sieht ja auch danach aus, nach den jetzigen Randbedingungen, dass wir das auch endlich mal machen können. Da sind natürlich auch ganz klar solche Erlebnisse und Veranstaltungen, die in den 2 Jahren gefehlt haben, um viel mehr noch bei den Mitarbeitern das Verständnis dafür zu wecken, warum machen wir das und was bringt mir das eigentlich? Und das ist jetzt die Aufgabe. Wir haben im Büro, in der Verwaltung, haben wir doch einige Bereiche, da haben wir schon die Tiefe bekommen, auch zum Beispiel in der Regelkommunikation. Jetzt muss das aber ganz klar weitergeführt werden, dass es auf der Baustelle ankommt, dass die Bedürfnisse des Baustellenpersonals dort vielmehr noch in den Fokus kommen. Und das ist jetzt der nächste Step, den wir gehen müssen. Und da bin ich aber schon ganz optimistisch, dass uns da diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr, wenn wir wirklich alles mal machen können, dass wir da einen ganzen Schritt weiterkommen.
Wir haben ja schon jetzt in den Jahren schon einiges gemacht und auch mit unserem CEC-Team. Ich bin ja nicht nur alleine bei Ihnen im Einsatz, sondern wir haben ja mehrere Consultants, die uns da unterstützen. Und der Jörg Blinke ist ja ganz intensiv mit bei Ihnen dabei und hat ja auch in einem anderen Podcast darüber ausführlich geredet, wie er das Thema mit den Workshops auch bei Ihnen ja macht und auch bei anderen, um da die Mitarbeiter ins Boot zu holen. Und wir haben die Vision zusammen entwickelt, wir haben das Strategieteam gebildet, wir haben Insights eingeführt, ja, und so weiter. Wir haben schon auch Workshop-Runden gemacht. Und Sie haben mir jetzt erzählt, Sie waren bei einem ERFA-Treffen in der Baubranche, wo sich sehr renommierte Bauunternehmen ja auch getroffen haben. Und Sie haben unseren Prozess vorgestellt und haben da große Zustimmung gefunden, mit auch teilweise offenen Augen und mit auch ein Stück Ungläubigkeit, wie gut Sie da schon sind und was Sie da machen. Und dann hat mich total überrascht, ja, und deswegen, das war auch vorhin ja meine Einleitung, was der USP war. Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an Frau Pasco auch denke, die natürlich über Insights viel erzählt, dass das ihr größtes Geschenk war, was sie in unserer Zusammenarbeit über die Jahre bekommen hat, oder wie viele sagen, dass das entscheidend ist, man muss die Mitarbeiter mit ins Boot holen über die gemeinsame Visionsentwicklung und so weiter. Und wenn ich auf irgendwas gewettet hätte, ja, dann hätte ich natürlich auch eher so etwas, ja, dann erwartet, dass sie darüber reden. Aber sie haben sich auf ein ganz anderes Thema konzentriert und haben gesagt, da haben sie alle größte Zustimmung gefunden, wie gut sie da sind und wie weit die anderen, die auch professionell unterwegs sind, und wir reden da wirklich über renommierte Unternehmen, davon entfernt sind. Und der Spannungsbogen ist jetzt, glaube ich, maximal aufgebaut, Herr Knauert. Was ist eines der USPs, wo Sie sagen, das ist das, was Sie im CEC-Prozess mit am weitesten nach vorne gebracht hat oder bringt?
Gut, das sind schon viele von den Bausteinen, die Sie eben gerade genannt haben. Deswegen ist es nicht nur das, worüber wir uns jetzt unterhalten, die Regelkommunikation. Aber wir haben uns relativ früh sehr intensiv Gedanken gemacht über unsere Kommunikation. Wir haben relativ am Anfang unsere Mitarbeiter befragt, warum arbeiten sie bei uns? Und da haben wir doch ein paar interessante Ergebnisse erhalten, ein paar sehr gute Bewertungen, aber auch einige, wo wir nicht mit zufrieden sind. Und auf die Frage, warum arbeiten Sie bei uns, weil ich jederzeit gut informiert bin, da haben wir den schlechtesten Wert bekommen. Also das war wirklich unter 50%. Andere Werte, es insgesamt spannende und herausfordernde Aufgaben gibt, da oder das Unternehmen mir einen attraktiven Arbeitsplatz bietet, ich einen sicheren Arbeitsplatz habe und in einem zukunftsorientierten Unternehmen arbeite, da waren die Bewertungen schon sehr gut. Das heißt, das ist auch unser Verständnis. Wir machen technisch anspruchsvolle Projekte. Wir haben eine unheimliche Bandbreite an Technologien, an Maschinen. Und dafür haben wir auch die Mitarbeiter, die daran Spaß haben. Aber unter 50%, ich fühle mich richtig letztendlich informiert. Und das muss einem mal zum Nachdenken bringen. Und so haben wir angefangen. Jetzt haben wir ja auch, wir arbeiten bundesweit, wir haben mehrere Standorte, wir haben verschiedene Firmen. Wir haben also ganz viele Herausforderungen. Wie organisiere ich eine gute Kommunikation, dass die Mitarbeiter letztendlich sich richtig informiert fühlen, aber auch einbringen können innerhalb der Regelkommunikation? Und so sind wir gestartet, erstmal hier im Büro, in der Verwaltung und dann sind doch immer mehr Dinge dazugekommen. Wir haben unsere Prozesse modelliert, wir haben also ganz viele Schritte eingeführt und haben dann festgestellt, Mensch, damit wir auch nach den Prozessen, nach den Vorgaben, zum Beispiel in allen der Niederlassungen, in den Büros, in den verschiedenen Firmen gleich arbeiten, dann sollten wir auch die Gleiches tun, in einer Rekommunikation zusammenführen, so dass die sich harmonisieren können, dass die sich austauschen können, dass es auch viel einfacher ist, wenn einer im Urlaub ist, Urlaubsvertretung machen können, sich ihre Prozesse selber arbeiten können, also ganz, ganz viele Bausteine. Und so sind wir erstmal gestartet. Und da haben wir die letzten Jahre konsequent dran gearbeitet, haben jetzt ein System an Regelkommunikation. Wir haben eine Definition, was verstehen wir unter einer Regelkommunikation. Und wir sind jetzt dabei, das auch ganz klar weiterzuführen, dass das auch auf die Baustelle kommt, dass letztendlich auch der Informationsfluss nicht nur bei den Führungskräften, ich sag mal bis zur Polierebene, dann gut organisiert ist, sondern dass es auch auf der Baustelle ist. Aber das ist dann der nächste Schritt.
Das heißt also systemische Sicherheit, ja, für alle Beteiligten, dass es nicht davon abhängt, wer ist die Führungskraft? Macht er jetzt das Meeting oder macht er das Meeting nicht? Oder führt er ein 1-zu-1-Gespräch oder führt er keins? Ja, sondern es ist jetzt klar definiert, wie in der gesamten Gruppe über alle Standorte, über alle Hierarchieebenen hinweg in allen Teams das gleiche Kommunikationssystem gemacht wird.
Ja, wir haben also die Regelkommunikationen klar definiert. Wir haben einen Jahreskalender. Wir haben uns innerhalb der Geschäftsführung, wir sind ja mittlerweile 3 Geschäftsführer, wir haben einen Plan gemacht, wer von welcher Geschäftsführer an welcher Regelkommunikation teilnimmt, damit wir einfach effizient sind, nicht da irgendwo Doppelarbeit haben, so dass wir in der Ablauforganisation Sicherheit haben. Und dieser Kalender und die Durchnummerierung der Regelkommunikation, die steht in diesem Jahr komplett und mal voll über das ganze Unternehmen organisiert. Da haben unsere Mitarbeiter entsprechend die Sicherheit, die sie benötigen, und sie werden eingebunden. Jede Regelkommunikation muss bei uns letztendlich protokolliert werden. Dafür haben wir eine gewisse Datenbank. Wir haben auch den Datenaustausch zwischen den Regelkommunikationen gewährleistet. Das wird noch etwas systemisch verbessert. Aber die komplette Organisation ist jetzt so aufgebaut, dass die eine Regelkommunikation benötigen, wo es auch ein Mehrwert ist. Und das sind eigentlich quasi alle Mitarbeiter, ich sag mal, bis zum Polier jetzt erstmal in dem ersten Schritt, die wissen, wann habe ich welche Regelkommunikation mit welchen Themen. Die sind fest, die werden bei Erfordernis mal verändert, aber letztendlich haben die Mitarbeiter dort hohe Sicherheit.
Ja, was ja, ich meine, Sie sind ja nun jetzt auch schon sehr, sehr erfolgreich, auch vor unserer Zusammenarbeit, muss ich nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, nun auch unterwegs gewesen. Und dass Sie eine solche Organisationsentwicklung, ja, mit einer Ablauforganisation, Regelkommunikation, jetzt nach den Jahren des Prozesses, und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich die Ergebnisse kundgetan habe von dieser Mitarbeiterbefragung, und ich habe genau Ihr Gesicht gesehen, als Sie genau diesen Punkt, deswegen war das aber ganz interessant, dass Sie das jetzt erzählt haben, das hat Sie massiv da beeindruckt, dass Sie da so schlecht...
Das hat mich auch gewurmt, ja.
Ja, genau, ich wollte jetzt zwar nicht so sagen, ich hätte wollte jetzt noch was anderes in den Mund nehmen, aber das hat Sie natürlich gewurmt, ja, und da haben Sie ja nun auch klare Angriffsmentalität, ja, das kann nicht sein. Ja. Und also Sie haben das als Ihr Schlüsselproblem eindeutig identifiziert und haben gesagt, das geht nicht so weiter. Da müssen wir genau rein an das Thema.
Das ist so. Und wir merken mittlerweile bei in den Bereichen, wo wir das schon jetzt das eigentlich das dritte Jahr so richtig gemacht haben, auch verbessert haben. Wir haben eine duale Studentin, die das analysiert hat. Wir haben auch hier und da schon mal die Regelkommunikation intern bewerten lassen, damit man die Qualität steigert. Und das ist letztendlich, muss es ein System sein, was einen Mehrwert stiftet für die Mitarbeiter, wo nicht die die, wo nicht alle denken, Mensch, jetzt habe ich wieder Regelkommunikation, das sind vertane 2 Stunden. Im Regelfall sollte das ja in einem gewissen, klar definierten Zeitrahmen sein. Und das ist ein Lernprozess für alle, für die Führungskräfte. Die haben das am Anfang eher als mehr Zeit, jetzt muss ich das auch noch machen, verstanden. Aber mittlerweile wird das auch ganz klar von den Mitarbeitern und den Führungskräften von allen als Mehrwert wahrgenommen. Zumindest mal bei denen, die da jetzt schon wirklich sehr lange im Prozess sind und an der Regelkommunikation teilnehmen und sie natürlich auch aktiv gestalten. Denn es ist eine Verbesserung des Arbeitsklimas und ein hochindikativer Prozess, wo sich alle einbringen können und wo an den Maßnahmen gearbeitet wird, sodass also die Mitarbeiter, die irgendwo anhand der Maßnahmen betroffen sind, an der Verbesserung mitarbeiten können.
Das ist ja jetzt nochmal ganz, ganz wichtig und auch ganz spannend, was Sie sagen. Und das muss man wirklich nochmal als Ausgangsszenario nochmal bewusst machen. Ja? Also mit wem haben wir es hier zu tun? Ja, wir haben es ja mit vielen Menschen zu tun, ja, die sehr pragmatisch agieren, ja, aufgrund natürlich ihrer beruflichen Herkunft, ja, gewerbliche Mitarbeiter auf dem Bau, Poliere, Bauleiter und so weiter. So, und ich kann mich noch daran erinnern an die Gesichter, als wir gesagt haben, jetzt geht es um eine Vision. Ja, da waren alle natürlich ganz erfreut, dass wir jetzt hier eine Vision machen. Also die haben gedacht, was will der Bekloppte da, der jetzt da, den der Herr Knauer da angeschleppt hat, ja, mit uns da machen. So, dann haben wir das ja als Widerstand überwinden müssen, ja, was ja auch Verständnis erstmal gebraucht hat. So, und dann kommen wir jetzt auf einmal noch mit so einem bürokratischen Aufwand. Jetzt müssen hier Meetings passieren und die müssen auch noch protokolliert werden und so weiter. Also jetzt drehen sie ja komplett ja am Rad, ja. Und jetzt glaube ich so nach den Jahren, ja, da wird der ein oder andere wird immer noch hadern, ja, aber der Nutzen, glaube ich, ist mittlerweile sehr eindeutig erkannt.
Ja, das meine ich schon beurteilen zu können, dass es der Fall ist. Es ist ja eine klare, geplante Kommunikation. Es ist vorbereitet. Jeder weiß, dann ist der Termin. Es werden zum Teil auch letztendlich To-Dos verteilt. Die Mitarbeiter können sich vorbereiten. Es ist halt nicht alles dem Zufall überlassen. Ich meine, es gibt weiterhin natürlich die Türgespräche, aber wir haben, das ist auch angekommen bei komplexeren Themen, dann heißt es auch bei uns, okay, das müssen wir bei der nächsten Regelkommunikation drüber sprechen, wenn das natürlich so lange Zeit hat. Und dann machen wir es einmal und dann sind auch alle dabei. Wir machen das nicht einmal im Türrahmen mit dem einen Mitarbeiter, übermorgen mit dem nächsten und dann geht irgendwo der Buschfunk los. Und insofern ist das, wenn das in den Köpfen, in allen Köpfen angekommen ist, ist das eine Effizienzverbesserung und die muss man dann auch erreichen, weil ansonsten wird es eher zur Last. Das ist ganz klar. Wenn alle das als Mehrzeit und jetzt da kann ich meine eigentliche operative Arbeit nicht tun, wenn sie das so wahrnehmen, dann hat man was verkehrt gemacht. Wenn sie das so sehen, okay, da werde ich A, informiert, damit wir auch in der Aussage, ich fühle mich richtig informiert, besser werden. Na, ich weiß, was um mich herum, was in meinem Bereich, aber auch in der Firma stattfindet. Da bin ich informiert. Die Kommunikation ist in der gleichen Qualität in allen Bereichen. Und somit können wir uns auch ausgerichtet nach dem Jahreszielplan auch fokussieren in jedem Bereich auf die Maßnahmen, wo wir auch die Mitarbeit aller Mitarbeiter aus den Bereichen benötigen. Und das haben wir jetzt in einigen auch Stabsabteilungen bei uns. Das gibt eine Power, die, das hätte man vorher nicht gedacht, weil die Mitarbeiter da wirklich, Mitarbeiterinnen da wirklich voll integriert sind.
Ich muss es nur noch mal unterstreichen. Sie haben gerade gesagt, das gibt eine Power, das hätte man vorher nicht gedacht. Ja, das ist genau der Punkt. Und dass wir haben eine Vision entwickelt, wir haben einen Strategieprozess jetzt das dritte Mal in aller Intensität gemacht. Wir haben ein tolles Strategieteam mittlerweile, das muss man ganz klar sagen, die sich wirklich super gefunden haben jetzt auch über die Jahre. Das macht riesen Spaß jetzt auch. Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich mit Werten, mit Maßnahmen und auch jetzt mit einer klaren Ablauforganisation haben wir wirklich einen riesen Fund, ja, um die Mitarbeiter da dauerhaft ins Boot zu holen. Also da glaube ich, haben wir viel geschafft.
Das kommt halt auch an, dass, ich sag mal, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Wenn man irgendwann mal feststellt, Mensch, an dieses Thema müssen wir irgendwo in die Verbesserung gehen, dann müssen wir irgendwas ändern. Ja, das machen wir mal. Und dann kommen ja doch operative Themen. Auf der Baustelle läuft es nicht oder ein Mitarbeiter ist krank geworden, den muss ich jetzt ersetzen. So, und das System, das wird es auch weiterhin geben, ganz klar. Aber gerade auch wegen der Protokollierung und dem Verfolgen, es geht nichts unter. Es werden die Probleme werden angesprochen. Alle können die Probleme ansprechen, über alle Hierarchieebenen hinweg. Und dann wird auch nicht das irgendwo verdrängt, sondern das kommt aus dem Protokoll, wenn es abgearbeitet ist. Wenn es letztendlich abgearbeitet ist, ansonsten auch über eine Aufgabenmatrix oder einen Prozess endet, wie auch immer, in eine einfache Umstellung von dem, was wir wie machen. Da haben wir schon einige positive Beispiele bei uns auf dem Bauhof-Werkstatt, wo die Mitarbeiter dann gesagt haben, Mensch, das habe ich doch eigentlich schon immer erzählt, dass wir da was ändern müssen. Jetzt wird es auch geändert. So, und das sind so Themen, die bringen Nachhaltigkeit, damit die Sicherheit und auch die Zufriedenheit, dass die Mitarbeiter merken, okay, wenn ich Missstände anspreche, dann werden sie auch angegangen. Vielleicht nicht alle heute und morgen, nicht in der Geschwindigkeit, wie ich mir das vielleicht gerne wünschen würde. Aber sie gehen auch nicht in Vergessenheit.
Ja, Knauert, was Sie da sagen, ich würde Sie gerne noch länger ja reden hören, weil Sie so viel Gutes da erzählen, auch wenn man Ihnen da sehr gut zuhört, was auch in den Zwischensätzen da gesagt wird. Und das, was Sie sagen, ich kann es andersrum nur bestätigen, Jörg Plinke bringt die gleichen Botschaften mit aus den Mitarbeiterworkshops. Er spricht ja viel mit den Mitarbeitern und hört sich genau auch da die Dinge an. Und da werden natürlich, genau wie Sie es auch sagen, es werden viele Sachen, werden auch natürlich kommuniziert, dass die nicht in der Geschwindigkeit gelöst werden, wie man sich die vorstellt und so weiter. Aber der große Tenor in der Mitarbeiterschaft ist, dass man eindeutig da große Schritte mittlerweile nach vorne gekommen ist und dass dieses System und diese Struktur immer mehr an Tiefe gewinnt und zu greifen auch beginnt. Und ja, die Zeit rennt schon wieder. Wir sind schon wieder viel zu lang. Ich kriege natürlich nachher wieder ganz kritische Kommentare. Jetzt schon wieder zu lang ja gewesen. Aber das ist so viel, glaube ich, an Inhalt und an Tiefe, was hier vermittelt wird. Und ich wünsche mir wirklich, dass viele sehr, sehr gut dazuhören, was Sie sagen, weil da kann man so viel rausziehen. Und eine Branche mit ihren Herausforderungen, ja, und mit den Rahmenbedingungen, hier wird sehr, sehr klar bestätigt, was möglich ist und wie man sich da auch wirklich zukunftssicher auch aufstellen kann. Ich habe einen Satz immer, Herr Knauert, und ich weiß, da spreche ich Ihnen aus den Herzen. Ja, ja. Ich sage immer, es gibt viele Unternehmen, ja, die spielen, um nicht zu verlieren. Es gibt nur wenige, die spielen, um zu gewinnen. Und das ist Ihre Mentalität. Also wenn ich von Ihnen eins bis jetzt sicherlich immer wieder erlebt habe, dass Sie auf jeden Fall gewinnen wollen, egal. Und wenn es beim Tischtennis ist, habe ich gehört, auch da wird das letzte Hemd gegeben.
Das ist in jeder Sportart, die ich betreibe, genauso wie im Berufsleben so, ja.
Genau. Und deswegen, ich möchte natürlich für unsere Hörer nochmal zum Abschluss so ein bisschen den Bogen auch spannen. Ich habe es ja eben schon gesagt, ja, Deutscher Baupreis dieses Jahr nominiert. Ich weiß auch Great Place to Work, ja, da haben Sie auch ganz große Ambitionen. Da wollen Sie sicherlich auch die nächsten Jahre eine Top-Platzierung erreichen. Da bin ich mir ganz sicher. Wo soll die Reise hingehen, der HG-Gruppe, Herr Knauert?
Gut, wir wollen uns, und da sind wir, glaube ich, nachhaltig dabei, in unserer ganzen Organisation, in dem, wie wir mit unseren Mitarbeitern die Dinge organisieren, aber auch die Begeisterung schaffen. Wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter, die sind begeistert für das, was wir tun. Und wir wollen uns dort platzieren als Great Place to Work Baufirma, aber letztendlich als Arbeitgeber und als AG-Gruppe, dass wir mit Top-Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen hervorragende Leistungen erzielen. Da haben wir noch einiges vor uns, dass wir jetzt schon nominiert sind im Deutschen Baupreis. Unter den Finalisten hatte mich etwas verwundert, aber auch sehr gefreut. Mal sehen, wie dann die Verleihung ist in ein paar Tagen, wie das ausgeht. Aber auch wenn wir dort nicht gewinnen, wovon ich mal ausgehe, werden wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen, dort konsequent weiter in die Prozesse reinzugehen, in die Abläufe reinzugehen, in die Bindung in den Dialog mit allen Mitarbeitern, denn dieser hochintegrative Prozess muss dann wirklich auf der Baustelle ankommen und dort seine Wirkung letztendlich entfalten. Das gelingt hier und da schon mal. Das muss in den nächsten Jahren dann durchgängig gelingen. Und dann haben wir, so ist meine Überzeugung, nicht das Problem, die Mitarbeiter zu finden, die wir benötigen, weil wir viele Dinge doch anders machen als die meisten anderen.
Das ist so, ich kann es nur bestätigen und ich kann nochmal an der Stelle auch sagen, vielen Dank für eine bisher sehr, sehr tolle Zusammenarbeit. Wir haben immer sehr intensive, arbeitsintensive Gespräche und wir lachen aber auch viel, wenn wir zusammen sind. Und
das gehört dazu, dass ich immer auch, ich glaube, meine ganzen Mitarbeiter kennen mich so gut, man muss hart arbeiten können, aber man muss auch mal einen entsprechenden Spruch auf der Lippe haben oder auch mal dann kräftig feiern. Wer hart arbeiten kann, der sollte auch kräftig feiern können. Das machen wir auch öfter. Das ist leider in unserer Branche, die Kultur ist ein bisschen verloren gegangen, aber bei uns gibt es ein Brückenfest. Bei uns gibt es dann auch mit allen Nachunternehmern, mit den Auftraggebern Feste oder mit unseren Leuten dann. Also insofern sollte das immer dabei sein und nicht alles so nur ernst genommen werden.
So ist es, Herr Knauert. Und deswegen, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank für ein tolles Gespräch heute. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren immer wieder mal an spannenden Themen zu berichten haben, was bei Ihnen im Prozess auch passiert. Ich drücke Ihnen natürlich jetzt erstmal die Daumen für den Deutschen Baupreis. Und wir werden sicherlich auch in den nächsten Jahren noch den einen oder anderen Erfolg auch zusammen feiern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil der Weg, den wir bis jetzt gehen, ist natürlich von dem Ergebnis, wird er auch begleitet werden. Also von daher werden wir sicherlich auch da den einen oder anderen sicherlich Erfolg auch noch zusammen feiern. Vielen, vielen Dank erstmal. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal, diese Woche ja, geht es natürlich auch weiter mit den diversen Aktivitäten auch bei CEC, Roundtables, die im Moment laufen. Nächste Woche am 24.05. und es sind wirklich nur noch ganz, ganz wenige Plätze frei. Ich habe es letzte Woche auch schon gesagt. Und wer noch Lust hat zu kommen, wer Jörg Knauert auch mal persönlich kennenlernen möchte oder auch die Brüder Jökel oder die Familie Pasco oder andere renommierte Unternehmer, die bei Great Place to Work dabei sind, dann wird es sich auf jeden Fall anbieten, nächste Woche am 24.05. nach Frankfurt zu kommen. Im Allianzpalais haben wir unsere diesjährige Veranstaltung Great Place to Work. Wie gesagt, einige Plätze sind noch frei. Es gibt aber auch weitere Aktivitäten, immer am ersten Donnerstag im Monat im Frankfurter Airport Center trifft sich da der Business Club mit Kai Lied. Auch das sind immer tolle Veranstaltungen. Also es gibt jeden Fall alle Möglichkeiten, auch noch mehr zu erfahren, was es heißt, sich mit Strategie und mit Kultur auseinanderzusetzen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz erfolgreiche Woche und sage bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Schmaler.
Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.